Gleich geht's direkt los mit der Folge. Vorab aber noch ein kurzer Hinweis auf unser Weiterbildungsangebot bei Hello Agile. Wir begleiten ja Teams und Unternehmen rund um agiles Arbeiten und New Work, aber wir bieten auch Weiterbildung an. Und das macht ungefähr tatsächlich die Hälfte von dem aus, was wir so tun. Wenn du also Scrum lernen willst oder OKR lernen willst oder zum Beispiel Lego Serious Play, aber noch ganz, ganz viele andere Sachen, die wir auch haben, dann bist du bei Hello Agile genau richtig. Gib deinem Neujahrsvorsatz noch nicht auf. Lass dir von deinem Chef oder deiner Chefin ein paar Taler Weiterbildungsbudget genehmigen und dann ab auf helloagile.de. Ich habe gerade heute eine Auswertung gemacht. Unsere Trainings haben eine durchschnittliche Bewertung von sage und schreibe 9,37 von 10 Punkten. Wir fragen das immer ab nach jedem Training. Und genau das ist auch unser Anspruch und da arbeiten wir sehr hart dran. Und wenn du schon mal bei einem Training von uns warst und jetzt zuhörst, dann empfehle uns doch gerne weiter. Das würde uns auf jeden Fall sehr helfen. Danke für deine Aufmerksamkeit und jetzt geht's direkt rein in eine ganz besondere Folge. Herzlich willkommen zu Unboxing New Work, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Mein Name ist David Hilmer und ich möchte herausfinden, wie modernes Arbeiten Menschen glücklich und Unternehmen erfolgreich macht. Ich selber habe Hello Agile gegründet, um Menschen und Unternehmen auf dem Weg zu New Work und agilem Arbeiten zu begleiten. New Work ist aber komplexer, als es auf den ersten Blick scheint und wir wollen hier gemeinsam in alle Facetten vom Thema eintauchen. Und heute begrüße ich einen Gast, auf den ich mich schon sehr lang freue, nämlich Dominik Bloh. Geboren 1988 in Neu-Ulm, hat er über 10 Jahre seines Lebens obdachlos auf den Straßen Hamburgs verbracht. Während der Zeit auf der Straße hat er seine Schule abgeschlossen, sein Abitur absolviert und viel geschrieben. Sein Buch Unter Palmen aus Stahl ist Spiegel-Bestseller und sein neues Buch Die Straße im Kopf ist Ende letzten Jahres erschienen. Heute ist er nicht nur Autor, sondern auch Sozialaktivist und setzt sich mit seinem Unternehmen GoBanjo für Obdachlose ein. Für sein Engagement wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet und heute beleuchte ich mit ihm eine andere Seite von der Arbeitswelt und unserer Gesellschaft, weil wir über ein Thema sprechen, über das man normalerweise nicht spricht und in eine Welt eintauchen, die die meisten von uns nicht kennen. Herzlich willkommen, lieber Dominik.
Hallo, hallo, vielen Dank. Wahnsinns-Intro und dazu noch ein richtig fetter Beat. Das ist doch mal ein guter Start. Hi.
Mega, dass du da bist. Wirklich schön. Wir haben uns damals vor einigen Monaten jetzt in Hamburg kennengelernt. Da hast du über deine Geschichte gesprochen und das hat mir so ein Stück weit, kann ich glaube ich sagen, die Augen geöffnet. Nach deinem Vortrag, der hat glaube ich ungefähr so 1,5 Stunden gedauert, musste ich erstmal 10 Minuten heulen gehen. Und als ich mich wieder so halbwegs gefasst habe, da standest du ganz lässig draußen am Rauchen und irgendwie standest du über den Dingen oder es hat auf jeden Fall so geschienen. Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt und vielleicht kommen wir im Laufe des Gesprächs auch noch darauf, warum du so cool mit dem Ganzen umgehen kannst. Ich würde aber gern von vorne beginnen und finde deine Geschichte so bewegend und so wichtig, auch dass ich ihr gerne viel Raum geben würde in diesem Podcast und die Zeit mir mit dir gerne nehmen würde. Erzähl doch mal von vorne, wie bist du auf der Straße gelandet?
Ja, erst einmal vielen Dank für auch diese Worte. Das ist natürlich schön, wenn es dich berührt hat. Für mich ist das wichtig, Denkanstöße zu liefern und andere zu inspirieren. Ist tatsächlich auch bei all dem, was du davor gesagt hast, mit Bestseller und Bundesverdienstkreuz, andere zu inspirieren, ist für mich der größte Erfolg. Insofern freut mich das, wenn es auch bei dir wirksam war. Und warum ich so cool bin, das können wir gerne später klären. War ich nicht immer und es gab in meinem Leben hauptsächlich unstetige Zeiten und das ist schon in meiner Kindheit losgegangen und tatsächlich aber bin ich als Jugendlicher auf die Straße gekommen. Ich war 16 Jahre jung, als meine Mutter mich rausgeschmissen hat und das hat natürlich auch eine 16-jährige Vorgeschichte kurz gesagt. Sie war psychisch krank, sie konnte und wollte nicht länger meine Mutter sein, hat ihre Vormundschaft abgelegt und damit hatte ich keinen gesetzlichen Elternvertreterteil mehr. Und mit dieser, glaube ich, sehr harten Entscheidung, die mit Sicherheit auch die schwierigste in ihrem Leben war, möchte ich vorneweg sagen, dass ich ihr dafür damals bis heute keine Schuld gebe, hat sie aber in einer kalten Winternacht im Februar entschlossen, auch in mein Zimmer zu kommen und zu sagen, ich kann auch nicht mehr länger jetzt hier mit dir unter einem Dach sein, du musst raus. Ich habe noch eine Stunde Zeit gehabt, habe zwei Koffer zusammengepackt und damit dann meine ersten Schritte auf die Straße gemacht.
Bist du die Nacht dann auch auf der Straße geblieben? Ich meine, mit 16 könnte ich mir vorstellen, dass man vielleicht nur irgendwie die eine oder andere Adresse hat, wo man hingehen kann zum Kumpel oder so. Das hat nicht funktioniert?
War der erste Gedanke auch bei mir. Und ja, mit 16 ist es tatsächlich dann doch auch so, man hat Kumpels, die haben Wohnungen, aber das sind nicht die eigenen, und mitten in der Nacht irgendwo klingeln, das war mir unangenehm. Da gab es aber den einen Kollegen, der hatte eine eigene Wohnung und ich war auch nicht weit von dem entfernt und bin da hingelaufen. Werde ich nie vergessen. Es brennt Licht da oben und ich klingel an der Tür. Wir sehen uns, der guckt runter, ich wink dann nach oben und kurze Zeit später geht das Licht aus. Und ich klingel nochmal, die Tür biebt dann zu. Und das war dann auch tatsächlich mein letzter Plan und der erste Moment, in dem ich wirklich in meinem Leben nicht wusste, wohin.
Und dann hast du gesagt, okay, jetzt ist es schon so spät, ich bleibe erstmal irgendwie draußen und suche mir irgendwie Plätzchen.
Ich bin direkt zum Bahnhof gegangen, es hat in der Nacht geschneit, der Schnee ist mir in die Fresse gerieselt und wie auf dem Boden wirklich war so eine hohe Schneedecke, da habe ich gesehen, da sind nur die Spuren der Räder von meinen Koffern und von meinen Fußabdrücken. Dachte so, okay, jetzt echt auf mich allein gestellt. Und weil es so kalt war, bin ich natürlich erstmal zum Bahnhof, ja, immerhin irgendwie untergestellt, windgeschützt und habe schnell verstanden, dass man vor Kälte eigentlich nur in den nächstwärmeren Platz fliehen kann. Und ich habe die Nacht verbracht und am nächsten Morgen bin ich aber auch wieder in die Schule gegangen.
Und also ich kann mir vorstellen, ne, die erste Nacht, die war dann wahrscheinlich irgendwie schlimm, du warst übermüdet, hast wahrscheinlich irgendwie kaum Auge zubekommen. Und bist in die Schule gegangen und dann, aber wahrscheinlich hattest du im Kopf, okay, wo penne ich diese Nacht? Und hast dann irgendwie versucht zu organisieren, bei einem anderen Kumpel zu schlafen? Oder wie ist es dann abgelaufen?
Ja, ich habe auf jeden Fall erstmal 1,5 Stunden auf dem Gang draußen warten müssen, weil ich eine Viertelstunde zu spät kam und meine Entschuldigung nicht angenommen wurde. In dem Gespräch in der Pause habe ich dann auch klar gemacht, wieso ich jetzt zu spät gekommen bin und dass ich von zu Hause rausgeflogen war. Und das fand mein Lehrer dann auch recht schlimm, aber hat sich dann auch nicht weiter verantwortlich gefühlt. Und ja, da war noch gar nicht in meinem Kopf dieses, ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht, weil ich davon einfach noch immer überrumpelt war. Ich habe erstmal einfach nur gemacht und wenn einem alles so genommen wird, dann war es schon auch so, in den ersten Wochen habe ich Zeit da verbracht, wo ich mich noch auskannte, das heißt unmittelbar von unserer Wohnung. Ich bin meiner Mutter auch immer noch zwischendurch begegnet natürlich, weil ich sehr oft an der Bushaltestelle saß und nichtsdestotrotz, ihre Entscheidung war klar und da war kein Kontakt mehr und auch wenn ich sie angesprochen habe, hat sie mich abgelehnt und das hat erstmal immer nur wehgetan. Ja, ich habe mich lange gefragt, was macht meine Mama da mit mir? Warum tut meine Mama das?
Hast du einen Zwischenkontakt mit deiner Mama, wenn ich fragen kann?
Das kann man fragen, darauf kriegt man aber keine Antwort. Okay. Da muss ich noch viel Therapie machen, um eine eigene Antwort zu finden, sonst würde ich nur lügen und das habe ich entschieden, sein zu lassen.
Okay, und was hast du dann während diesen ersten Wochen unternommen, um irgendwie unterzukommen? Also da gibt es ja wahrscheinlich verschiedene Einrichtungen, die einem helfen, könnte man meinen.
Ja, also erstmal hat tatsächlich institutionell niemand geholfen. Ich habe an Häusern geklingelt, gewartet, bis jemand aufmacht, bin auf den Dachboden geschlichen, habe mich da vor die Tür gesetzt. Ist eigentlich immer so, meistens gibt es da gar keine Wohnung auf dem Stockwerk und wenn, dann ist es nur eine und in der Nacht, wenn jemand reinkommt, dann höre ich den schon sehr früh, stehe auf und tue so, als würde ich gerade irgendwie im Treppenhaus runtergehen. Ich habe von Balkonen Decken geklaut und mich in den Park gelegt. Ich habe in Gartenlauben geschlafen und nebenbei habe ich versucht, dass irgendwie jemand da Verantwortung übernimmt und in der Schule war es niemand und da wurde ich weitergeschickt zum Kinder- und Jugendnotdienst. Die haben gesagt, du bist nicht minderjährig. Das Jugendamt hat gesagt, du bist nicht jugendlich und die Familienbehörde hat gesagt, du bist kein junger Heranwachsender. Und das ist natürlich für mich fatal gewesen. Konflikte entstehen zwischen Zeit und Raum. Und da, wo niemand gehandelt hat, bin ich gefallen und dann tatsächlich ganz unten gelandet. Und das ist ein enormer Missstand, den es bis heute gibt. Und das ist ein strukturelles Problem. Und am Ende des Tages, ja, bin ich im Grunde als Minderjähriger da sehr allein gelassen worden.
Okay, weil sich niemand verantwortlich gefühlt hat, Dinge von A nach B. Wahrscheinlich hast du auch in irgendwelchen Behörden dann irgendwie Termine bekommen, musstest warten und kamst dann wieder nicht weiter und hast dich so von einem Salz zum nächsten bewegt und die sind dann alle irgendwie sozusagen nicht greifbar gewesen.
Ja, ich werde zum Beispiel nie vergessen, wie ich in dem Büro vom Sachbearbeiter saß, beim Jugendamt, und dann hat er mich angelacht, hat gesagt, du bist der hygienischste junge Obdachlose, den ich kenne. Und ich war 16, habe, glaube ich, sogar Danke gesagt.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Aber im nächsten Satz dann auch schnell klar gemacht, dass er nichts für mich tun kann, weil da Zuständigkeiten unklar sind. Und auf der Straße, das ist Überleben, und da gibt's auch ganz viele Anfeindungen, ja, und da lauert auch tatsächlich die Gefahr, die ist ständig im Verzug, aber im Grunde das Schlimmste von allen, und das ist was mir immer wieder begegnet, auch bis heute, ist dieses Desinteresse, diese Gleichgültigkeit, Dienst nach Vorschrift zu machen, irgendwie lapidar zu sagen, ja, dir geht's nicht gut, was kann ich was tun, und dann aber eigentlich froh sein, wenn ein junger Mann oder ein Jugendlicher sich nicht so weit ausdrücken kann, um seine Hilfe wirklich deutlich zu machen und dann den Prozess so fortlaufen zu lassen. Und diese Egalhaltung, ja, dass da irgendwie Not ist und Menschen in einer prekären Lebenslage, das ist mir manchmal irgendwie unheimlich. Da fehlt mir Mitmenschlichkeit, also auch in Behörden und Ämtern und Institutionen. Ja. Also es gibt zum Glück ganz viele gute, ja, aber es gibt eben auch Probleme, und da müssen wir, glaube ich, weiterhin gucken, wie können wir so ein soziales Netz engmaschiger machen, einen doppelten Boden einbauen, damit einfach so wenig wie möglich Menschen durch das Raster fallen.
Und sag mal, wie war das mit den Lehrern, weil du bist ja da schon eine längere Zeit zu dieser Schule gegangen, die Lehrer kannten dich ja und die haben das ja wahrscheinlich irgendwie auch beobachtet, haben die einfach zugeschaut oder?
Ja, das war tatsächlich ganz anders. Das war eine Schule, auf die ich ganz neu gekommen bin. War da für das letzte Jahr Realschulabschluss und bin in die 10. Klasse gekommen. Die anderen kannten sich von der 5. Klasse an. Ich war einfach der Neue, der da das letzte Jahr mit in der Klasse hockt. Und insofern, die SchülerInnen waren mir fremd und die LehrerInnen auch.
Okay.
Da war das Prinzip halt ähnlich, ja. Da der Lehrer sagt, hier sind 30 Schüler, ja, und 10 davon haben auch alle krasse Probleme und wir sind im Abschlussjahr und ich will, dass sie durch die Prüfungen kommen. Das ist meine Priorität. Und der Vertrauenslehrer, der ist dann auch froh, wenn man irgendwie dann auch wieder die Situation schildert und 13:30 war Schulschluss, die Schulglocke macht Gong und ja, ich muss jetzt leider los, so, ich habe Feierabend, ja, ist Schulschluss, ganz traurig, ich wünsche dir das Beste. Und das ist halt eigentlich das größte Problem für mich, ja, also klar, auf der Straße kann man vor Kälte erfrieren, man kann angegriffen werden und getötet werden, aber man lebt eigentlich den ganzen Tag mit diesem Desinteresse von Menschen, die denen es egal ist, wie es einem geht. Und das fühlt sich natürlich auch mies an.
Und hast du dich dann irgendwann nach einer Zeit abgefunden mit diesem Desinteresse, abgefunden mit deiner Situation?
100%. Und darin liegt ja ebenso die Gefahr, dass da erwachsene Menschen sind und die sagen mir, dass ich keinen Platz habe. Und das bedeutet, dass ich das geglaubt habe. Weil das sind ja die Menschen, die da in der Verantwortungsposition sitzen und mir mitteilen, dass ich draußen bleiben muss. Und insofern habe ich das irgendwann als gegeben empfunden und für mich selber gedacht, okay, wenn es keinen Ort gibt, an dem ich sein darf, dann ist das hier wahrscheinlich, wo ich hingehöre. Und dass das einem irgendwann so widerfährt, führt dann zu den nächsten Steinen, die dann kippen, was Isolation bedeutet und sich immer weiter verstecken, weil man den Schmerz wirklich immer weniger ertragen kann. Und man entfernt sich im Grunde von der Möglichkeit, von der geregelten Welt und auch von den Hilfesystemen. Und so führt es dann immer mehr in diese Parallelwelt und auch in die Obdachlosigkeit.
Und hattest du in dieser ganzen Zeit irgendwie Freunde? Oder weil du hast gerade von Isolation gesprochen, oder bist du dann mehr und mehr in dich gekehrt?
Ja, also ich hatte Freunde, aber ich habe dann auch schnell festgestellt, so schon wie in der ersten Nacht, dass Freunde nicht gleich Freunde sind, und wo es mit mir nicht mehr so gut lief, dann war das auch nicht mehr cool, mit mir abzuhängen. Der Junge, der nach Pisse stinkt oder so, das waren dann andere Probleme, die ich hatte, und Freundschaft war erstmal auch nicht ganz oben, und deshalb war ich da draußen auf mich allein gestellt. Da kam auch niemand, ein Mentor hat jetzt gesagt, ich bringe dir die Straße bei. Das waren dann eher so, man lernt sich mal kurz kennen, aber man ist auch schnell wieder heute hier, morgen da, voneinander entfernt, und man bildet sowas wie eine Überlebensgemeinschaft. Ja, heute habe ich 4 Brötchen und 2 Kaffee, kann ich mit dir teilen, morgen habe ich vielleicht nichts, dann weiß ich krieg was von dir. Aber auf der Straße sagt man nicht seinen echten Namen. Man sagt nicht, wo man schläft unbedingt. Das sind Sachen, man hält so viel geheim. Eine vertrauensvolle Basis aufzubauen, die eine Freundschaft näher bringen könnte, das ist auf der Straße schwer.
Das finde ich auch.
Überleben ist Überlebenskampf, und das ist am Ende des Tages dann auch jeder gegen jeden.
Ja, okay. Nach der 10. Klasse hast du dann dein Abi gemacht, was ja irgendwie auch so ein USP ist, wenn ich das mal irgendwie in Anführungszeichen sagen darf, ne, dass du, obwohl du in so einer Situation bist, dann irgendwie die Kraft hast und den Mut, das Ziel, dein Abitur zu machen und dich weiter sozusagen auf den Bildungsweg zu begeben. Was war die Motivation dahinter?
Ja, nichts von dem, was du sagst. Und ich merke auch immer mehr, ich glaube, es bedient eine Ideologie. Und zwar der Leistung und auch der Leistungserbringung und der Belohnung durch ein Abiturzeugnis. Und das gefällt den Menschen natürlich, weil in uns das Narrativ der Leistung drin, ja, es wurde uns eingepflanzt, ja. Und es ist da fest verankert. Und ich habe mal irgendwann gedacht, nach ein paar Jahren, hey, die hat noch nie jemand gesagt, was das für eine starke Leistung sei, von der Straße zu kommen. Aber wenn ich eine Lesung mache und da sind 100 Leute, dann kommen danach 50 Leute und sagen, ja, Abi, ja, was bemerkenswert, so eine starke Leistung, das, jeder kann es ja dann schaffen. Also man muss ja nur genug wollen, und dann ist man seines Glückes eigener Schmied. Dann sind die irgendwann so Alarm, sind so Glocken angegangen. Und deshalb ist mir es eigentlich wichtig zu sagen, dass ich nicht zur Schule gegangen bin, um Abi zu schaffen. Ich bin zur Schule gegangen, weil das von 8 bis 13.30 Uhr ein warmer, sicherer Raum war. Das hat schon gereicht. Und noch viel wichtiger, ich sag, wie man sich fühlt auf der Straße, ist tatsächlich wie ein Nichts, habe ich mich gefühlt. Ja, man verzichtet auf alles, auch sein, man verzichtet auf alles, auf seine Würde, auf seine Grundrechte, und deshalb gab es echt Tage, an denen ich dachte, ich bin nichts, aber solange ich zur Schule gehe, war ich noch ein Schüler und ich habe damit noch dazugehört und war ein Teil von etwas, und das war so wichtig. Und im Grunde finde ich halt diese Narrative, das ist der Schlüssel, wie wir zu Veränderungen kommen, dass wir im Denken anfangen. Und ich sehe ja, dass die Menschen so denken, und jetzt können wir ja in Zukunft entscheiden, wollen wir die Geschichte erzählen von jemandem, der eine starke Leistung erbracht hat und dafür mit einem Abi belohnt wurde, oder wollen wir meine Geschichte erzählen, die eigentlich sagt, ein Mensch braucht Menschen. Und da haben wir jetzt die Möglichkeit zu entscheiden, und deswegen brauchen wir so viele neue Geschichten, und dafür bin ich dann auch dankbar, dass ich meine Geschichte und Stimme mit da reingeben kann.
Ja, absolut. Ich glaube, es ist deswegen so spektakulär, weil eben die Schere so weit auseinander ist zwischen Abi, ne, und dem sozusagen, dem, was du sagst, dem Narrativ von Leistung und von Bildung und dem auf der Straße leben. Und das kann man sich besser vorstellen, als wie es wirklich, wirklich ist, auf der Straße zu leben. Ich glaube, das kann niemand nachempfinden, der das nicht durchgemacht hat.
Ja, witzigerweise hat das gestern so jemand genau formuliert und dann dachte ich auch, ah ja, verstehe ich, das ist für andere der Bezugspunkt. Und am Ende feiere ich das ja auch, ja, also da gab es genug Lehrer, die haben mir das nicht zugetraut und als ich es geschafft habe, dachte ich ja auch, geil.
Ja, klar.
Ist nicht so, dass ich das nicht feiere, aber ich habe irgendwann verstanden, so, vielleicht hängt da sogar mehr dran. Deshalb erzähle ich auch die Geschichte.
Und sag mal, nach dem Abi hast du dich erstmal gefreut und danach, kann ich mir vorstellen, bist du irgendwie in ein Loch gefallen, weil danach ja diese Struktur, die Stütze weg war.
Ja, da ist der letzte Halt weggegangen. Und in der Tat, ich bin dann verloren gegangen, auch auf der Straße.
Wie lange ungefähr?
Wie lange? Von dann 6 Jahre, 7 Jahre. Ja. Das ist eben das. Das sind zwei Welten und wenn man in der einen ist, dann ist das dein Hamsterrad, dein Teufelskreis und dann kommst du nicht raus und dann kommst du nicht wieder zurück in die andere Welt. Und die andere Welt macht es auch einem schwer, wieder zurückzukommen. Das klassische Prinzip, den Satz hat man schon oft gehört, kein Job, keine Wohnung, kein Job. Und insofern es gibt persönliche Hürden, das Überleben an sich ist ein Überleben und nebenbei muss man wieder in ein System zurückfinden und das ist so schwer. Ich kann ja auch selber bis heute kaum glauben, dass ich es geschafft habe. Ja. Da gab es diese Tage, wo ich mir sicher war, dass ich früh sterbe auf der Straße.
Du hast auch damals, als ich dich in Hamburg gehört habe, hattest du auch was davon gesagt, dass das Leben auf der Straße sehr rastlos ist. Und das kann ich mir so, oder versuche ich mir so ein bisschen vorzustellen, wie schwer es dann ist, irgendwie einen klaren Gedanken zu fassen, weil man ja durch diese Rastlosigkeit auch wenig schläft und immer nur oder niemals sozusagen sich mal fokussieren kann oder mal wirklich etwas ins Auge fassen kann, was einen da irgendwie rausbringt, weil man ja ständig mit Überleben rastlos sein und Angst zu tun hat.
Absolut, es ist das eine Wort, mit dem ich die Straße definieren würde, Rastlosigkeit. Und dann gibt es den Spruch, in der Ruhe liegt die Kraft. Und woher die Kraft nehmen, wenn man keine Ruhe findet. Und insofern kommt man nie über den Gedanken hinaus zu überlegen, wie schaffe ich es eigentlich aus meiner prekären Lebenssituation wieder raus.
Aber du hast es geschafft und da will ich jetzt mal langsam zu hinleiten. Wie ist das entstanden? Hattest du es irgendwann sozusagen dir vorgenommen, jetzt aber? Oder war es eher so zufällig? Oder was ist in dir passiert, dass du auch vielleicht rausgekommen bist?
Ja, so die reale Sorge, nicht 30 Jahre alt zu werden, hat schon was in mir ausgelöst. Und das waren mit Sicherheit zwei Dinge. Das war eine bewusste Entscheidung zur persönlichen Veränderung in der Zeit, wo ich einfach auch, ich war 27, ich war dann, würde ich sagen, so auf dem Weg des Erwachsenwerdens und bin reifer gewesen und hatte auch mal tatsächlich die Zeit, darüber nachzudenken. Wir haben gerade darüber geredet, dass das fast unmöglich ist. Es gab aber in dem Fall tatsächlich mal einen Ort und so heißt auch mein erstes Buch Unter Palmen aus Stahl, wo ich sagen kann, da habe ich es geschafft zu denken. Und dann habe ich mir überlegt, dass das nicht mein Ende sein soll und ich habe neu angefangen und ich habe bei mir als erstes angefangen und ich glaube, so beginnt jede Veränderung, ja, die beginnt bei uns selbst. Und im nächsten Schritt bin ich aber dann auch von der Straße gekommen, weil mir andere Menschen geholfen haben. Und da sind wir wieder eigentlich bei dem Satz, den ich vorhin gesagt habe, ein Mensch braucht Menschen. Und das hat dazu geführt, dass ich dann im Jahr 2015 jemanden kennengelernt habe beim Helfen, also bei etwas Gutem tun. Viele Geflüchtete sind in Hamburg angekommen und ich habe die Not gesehen und dachte, ich weiß, wie unsicher das ist und wenn man nicht weiß, wohin und ich weiß, wo es Klamotten gibt und wo es Essen gibt und wie man Anträge ausfüllt. Ich wollte da was tun und so kam ich in eine Kleiderkammer und da habe ich mit einem Mann Hosen sortiert und ich habe ihm erzählt, so dass ich hier bin und auch regelmäßig, eigentlich jeden Tag, weil ich am Abend nicht weiß, wo ich schlafe und dann die Nacht durchmache irgendwie und am nächsten Morgen hier der Erste wieder bin, der anpackt. Und ich habe ihm das auch ehrlich gesagt und ich habe eine lange Zeit gelogen. Ich habe mich entschieden, nicht mehr zu lügen, sondern ehrlich zu sein zu mir und zu anderen. Und dadurch, dass ich die Wahrheit gesagt habe, wusste er, wie meine Umstände sind. Eine Woche später kam derselbe Mann wieder und hat gesagt, ich kann unser Gespräch nicht vergessen. Mein Name ist Bobby, ich bin reich. Bobby de Kaiser, ehemaliger Fußballprofi und Möbelmogul von Dedon, hat dann gesagt, pass auf, du hast nichts und hilfst anderen. Ich habe viel, ich helfe jetzt dir. Ich besorge dir eine Wohnung, ich zahle ein Jahr deine Miete. Und er hat sein Wort gehalten. Im April 2016 kam ich von der Straße. Die Kombination war ehrlich sein und Gutes tun.
Und hast du dann den Entschluss gefasst, ein Buch zu schreiben? Oder war das schon vorher irgendwie in deinem Kopf?
Ja, ich bin ein Schreiber, seitdem meine frühesten Erinnerungen haben, was mit Schreiben zu tun. Ich habe immer geschrieben und ich bin unfassbar dankbar, dass ich dann auch ein Buch veröffentlichen durfte. Das ist schon wie ein Traum, der wahr geworden ist. Und ja, was soll ich dir sagen? Ja. Ich kann das jetzt den Rest meines Lebens machen. Und ich weiß, dass das mein Talent ist. Und all das, was ich erzähle, das ist ja, weißt, mir geht es echt um Veränderung von Menschen und auch wenn das jetzt hier Leute zuhören, so all das, was ich erzähle, das sind Dinge, die wir allem nachmachen können. Es geht um bewusste Entscheidungen, es geht um Gutes tun, es geht um ehrlich sein, es geht um reflektieren, es geht um diese Dinge, ja, um wirksam sein, alles, was in uns ist. Und ich glaube, wir haben manchmal den Weg zu uns vergessen und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich war außerhalb des Systems, bin da wieder reingekommen und sehe den Wahnsinn, den ihr wahrscheinlich nicht seht, weil ihr steht im Wald. Ich bin erst neu in den Wald gekommen. Und da muss ich sagen, es ist so viel in uns. Ja, und ich wünsche mir auch mehr Mut zur Autonomie und dass wir wieder selbstständiger werden. Und ich glaube, wir haben so viele Fähigkeiten, das ist mir eigentlich das Wichtigste. Ja, und das sollte dann auch so kommen, dass dadurch ich natürlich auch zu mir gekommen bin und wusste, ey, ich bin ein Schreiber. Ja, und wenn man einmal weiß, was man ist, dann ist das unfassbar. Und dann sage ich dann immer den Satz, wenn man bei sich selbst ist, dann läuft es von selbst.
Und sag mal, als du wieder dann zurück ins Leben gekommen bist, in die Wohnung gezogen bist, das hat mich eigentlich am meisten so aus dem Sessel kippen lassen, als du gesagt hast, was da irgendwie noch an Altlasten auf dich zukam. Willst du das nochmal kurz erzählen?
Ja, Rainer Haas und Kollegen lässt grüßen, Inkasso-Dienstleister aus Baden-Baden. Da habe ich letztes Jahr auch das erste Mal Roulette gespielt. Ich weiß nicht, ob ich mehr Schulden, ich weiß nicht, wo ich mehr Schulden am Ende gemacht habe. Aber ja, ey, krass, das ist das Ankommen einmal für sich selber, ja, völlig verlernt zu wohnen, eigenen Wohnraum zu haben, das war schon für mich überfordernd. Ich habe den Schlafsack unterm Schreibtisch gehabt, bin zum Teil noch raus, aber wie gesagt, auch zurückgekehrt ins System. Ein Beweis dafür ist die postalische Erreichbarkeit. Und mit einer erneuten Meldeadresse habe ich das Tor zur Hölle aufgemacht, als ich den Briefkasten wieder hatte. Und ich bin auf der Straße krank geworden, auch bis heute, also es ist chronisch geworden, ich habe das bis jetzt, also es wird bleiben. Man muss nur mich lachen sehen und sieht, dass da Spuren noch von der Straße deutlich zu sehen sind, weil mir ein paar Zähne im Mund fehlen. Und nichtsdestotrotz, auf der Straße wurde ich nicht behandelt. Ich war bei Ärzten, ich war in der Notaufnahme, ich wurde weggeschickt. Dann mache ich Briefe auf von der Krankenkasse, da steht 40.000 Euro offene Beiträge. Und wir haben sie auch die letzten 2 Jahre nicht gefunden. Und dann wird man automatisch immer in die höchste Steuerstufe gesteckt. Ich glaube, da habe ich 700 € Beiträge gezahlt.
Im Monat muss man sich also.
Im Monat, ja genau. Plus Tagessäumniszuschläge und Zinsen, denn so funktioniert es ja, ohne Zinsen kein Gewinn. Und das ist erstmal dann tatsächlich eine alte Last und das kommt auf dich zu. Plus jemand, der dann sagt, hey, dreimal fahren ohne Fahrschein ist ein Straftatbestand. Das ist Erschleichen von Dienstleistungen. Dann wurde ich angeklagt. Ich habe gesagt, dass ich draußen auf der Straße nicht erfrieren wollte und es gab Nächte, da war die Bahn der einzige warme Ort. Und ich wollte nicht Dienstleistungen erschleichen. Ich wollte nicht erfrieren. Am Ende des Prozesses wurde ich dann verurteilt zu einer Geldstrafe. Ja.
Die du ja
Und
nicht zahlen konntest.
ich nicht, ja, dann ein halbes Jahr später standen die Leute hier vor der Tür, ja, haben mich eingesackt, haben im Auto gesagt, ja, wir finden ja cool, was sie machen. Wir sind ja auch Fans, aber wir müssen das jetzt machen. Und dann wurde ich im PK auf die Zelle gebracht und hätte auch dann meine Ersatzfreiheitsstrafe antreten müssen. Und dann hat mich wieder ein Mensch, ja, eine gute Freundin rausgeboxt und hat da mein Strafbefehl bezahlt.
Das heißt, wie teuer war es dann sozusagen am Ende, 10 Jahre auf der Straße zu leben? Wie hoch hat sich das Ganze dann geleppert?
Ja, das sind so 70k, zwischen 50 und 70k.
Das ist doch unfassbar. Und also eine weitere Masche im Netz, wo man einfach durchfällt, wo niemand dran gedacht hat und wo niemand dran denkt und eigentlich eine unüberwindbare Hürde für jeden Menschen, der von der Straße irgendwie wieder ins normale, menschenwürdige Leben aufsteigt.
Ja, und es ist einfach unfair, es ist ungerecht. Und wenn man das dann noch als Abgleich bekommt, wenn ich diese Urteilsverkündung als Abschrift erhalte, steht unten die Summe des Geschädigten. Dann steht da, die Bahn verliert 4,40 €. Dafür haben wir ein Gerichtsverfahren gemacht. All diese Kosten. Plus, wenn ich wirklich in den Knast gehe, die Kosten, das ist, glaube ich, ein Taui am Tag. Ja, ist ja auch Unsinn. Also deshalb, ja, Missstände nach wie vor aufmerksam machen und wir müssen weiter das verbessern und vieles auch radikal verändern.
Absolut, absolut.
Und radikal verändern wäre sogar ein Vorschlag zu sagen, kann man einen Schuldenschnitt machen bei manchen Sachen?
Ja, natürlich ist ja ein Sonderfall.
Muss ein ehemaliger Obdachloser GEZ-Gebühren nachzahlen? Oder kann man dem das einfach streichen, weil das Unsinn ist?
Ja, weil es einfach ja erwiesenermaßen sozusagen nicht in Anspruch genommen wurde. Also würdest du sagen, du hast dich irgendwie komplett akklimatisiert, jetzt wo du schon ein paar Jahre wieder in der Wohnung lebst?
Nein, Mann. Ja, die Straße im Kopf. Also gibt im Hip-Hop den Spruch, du kannst den Jungen von der Straße holen, die Straße nicht aus ihm. Und natürlich, das ist alles geblieben. Ich bin auf der Straße erwachsen geworden. Ich bin heute der Mann, also der durch die Straße geworden ist, wie er heute ist. Und bin auch dafür dankbar, weil jetzt gerade ist alles gut und ich fühle mich genau jetzt ganz da, wo ich sein will. Aber da ist natürlich die andere Seite und die macht es kompliziert für mich und die macht es kompliziert für andere. Ich bin jetzt Vater, ja, und habe Verantwortung für andere. Ich musste mein Leben lang überleben und einfach für mich selber klarkommen. Ich bin schon gar nicht in meiner Wohnung klargekommen. Jetzt noch ein Familie. Also es ist einfach sehr viel. Und das sind die, also ich habe es wirklich verlernt. Ich musste es neu lernen. Ich habe ein Leben in einer Tasche gepackt gehabt, so überhaupt nachzudenken, wie ich mich langfristig einrichte. Und nach Jahren, ich hatte dann so, ich mache auf einmal ja auch richtig viel Geld. Und ich habe eine Hotelsucht entwickelt. Ich habe 2 Jahre in einem Hotel gelebt. Und aus dem Fenster konnte ich quasi in die Straße sehen, wo meine Wohnung ist. Aber ich konnte da nicht mehr hingehen. Und dann irgendwann hole ich meinen Kleinen von der Kita ab und wir gehen ins Hotel und er macht Mittagsschlaf da und das war so eine orangene Gardine, die Sonne scheint da durch, kommen die Lichter so aufs Bett. Und es war auch schön, aber ich dachte so, alter Dicker, dein Baby schläft hier gerade im Hotelbett. Du hast kein Zuhause. Ja, da ist es mir zum ersten Mal klar geworden. Und dann ist es so logisch, wer einmal sein Zuhause verliert, der hat so schwer, wieder ein Zuhause zu finden. Und dann habe ich mich auf den Weg aber gemacht, weil das ja eine Erkenntnis ist. Und das hat mich dann auch dazu gebracht, die Geschichte aufzuschreiben, weil das Happy End ist nicht, irgendwie einen Schlüssel zu kriegen und dann wieder den Weg im eigenen Wohnraum zu haben. Das ist das Wichtigste, das ist die Basis für Leben. Sollte Menschen oder ist Menschenrecht und musste Grundrecht sein. Aber dann wohnen und dann zu Hause schaffen, das erfordert dann nochmal Zeit und Geduld und braucht viel Zeit.
Und sag mal, du hast vorhin gesagt, dass du warst unendlich glücklich und dankbar, dass du ein eigenes Buch herausgebracht hast. Und dann ist dieses Buch ja auch noch Bestseller geworden. Wie hat sich die Reise angefühlt für dich?
Ja, habe ich nicht gefühlt. War auch nie stolz drüber. Ich bin unfassbar dankbar dafür, dass ich das machen darf, dass ich schreiben kann, dass ich davon bezahlt werde, dass es für meinen Lebensunterhalt und meine verdammte Miete reicht. Früher dachte ich, keiner hört mir zu, keiner sieht mich. Jetzt hatte ich meine ersten Lesungen, die sind ausverkauft. Und 300 Leute in so einem Saal wollen meine Worte hören. Ja, das ist für mich völlig surreal, das ist verrückt, das kommt gar nicht so nah. Und wir waren am Anfang irgendwann bei diesem Coolsein, ja. Ich glaube, das funktioniert, weil ich das nicht für mich mache. So, Schreiben ist mein Talent, so Wörter sind, die stehen für sich und ich mache was aus einem Grund. Und ich setze mich da ein für andere und deswegen fühlt sich's nie an, als hätte ich einen Druck, weil ich bin nur so ein Gefäß, das einfach durchleitet. Und ich glaube, das gibt mir große innere Kraft und es macht mir Spaß und ich habe große Demut davor, aber ich halte wenig davon, Bestseller-Autor bezeichnet zu werden, weil am Ende des Tages, ich schreibe wirklich, seitdem ich ein kleiner Junge bin. Ich hat mich nicht verändert. Die Außenwahrnehmung hat sich verändert. Plötzlich bin ich nichts mehr für dich, plötzlich bin ich ein Bestseller-Autor. Wo wärst du früher an mir vorbeigelaufen? Wie hättest du dann reagiert? Wenn überhaupt. Und insofern finde ich das auch immer wichtig und gerade in Schulen sage ich auch, wenn ihr auch gerade Kunst macht oder euch darstellt, ja, dann müsst ihr nicht einen roten Aufkleber haben, ihr müsst nicht in den Charts sein. Wenn du Mucke machst, bist du Musiker, ja, dann musst du nicht erst von einem Label Musiker genannt werden und irgendwie eine Platzierung haben in den Charts, genauso wenig wie man schreibend sein kann, Autor, Autorin, Schriftsteller, Schriftstellerin, ohne ein Bestseller zu sein. Und eigentlich, finde ich, grenzt das schon wieder ganz viele aus. Und es geht um die Kunst und um das Schriftstellen. Und das macht man, sobald man sein erstes Wort und seine Gedanken auf Papier bringt.
Das finde ich einen sehr schönen Gedanken von dir. Und ich hoffe, der kommt auch so an. Bei mir kommt er auf jeden Fall sehr, sehr gut an.
Ich stehe inzwischen, ich mache es nicht oft, ne, habe ich mir abgewöhnt. Beim ersten Buch war das ganz schlimm. Amazon, Refresh, die Chartposition. Ne, ja. Gerade sage ich das eine, aber ich lerne, ja. Und ich habe nicht aufhören können. Und jetzt ab und zu mache ich das mal. Und ich habe mich letztens wieder gefunden auf Nummer 1 von Philosophen. Das fand ich richtig geil, weil ich oft überlege, so, wenn so ein Richard David Precht sich Philosoph schimpfen darf, ob ich nicht auch mal versuche, in die Richtung was zu machen.
Aber tatsächlich, ich hatte ja auch das, die große Ehre, dass ich 2021 auch ein Buch veröffentlichen konnte. Und da habe ich auch die ganze Zeit auf Amazon geklickt und so. Und bin jetzt natürlich auch immer noch mal wieder auf Amazon und schaue, wie es da so aussieht. Weil da sieht man ja, ne, welchen Amazon-Rank man hat und so. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie die diese Kategorien da machen. Weil mein Buch ist in auch komischen Kategorien, Führung und Personalmanagement. Also ich habe über Lego Serious Play geschrieben und nicht für Personalmanagement, aber das ist irgendeine komische Einteilung, auf die man, glaube ich...
Jetzt mach's mir nicht kaputt.
Nein, das ist wirklich, also das zeigt ja, dass kein Philosoph gerade mehr Bücher verkauft, sozusagen auf Amazon, als du. Und das ist ja schon mal...
Es ist natürlich funny. Ist auch eher, ja, es ist witzig. Ich finde es wichtig, da irgendwie sich frei von zu machen. Ich hatte echt das Ding, ich war da sehr, sehr oft auf der Seite ganz zu Beginn meiner Schreibkarriere, aber das ist heute ganz anders und heute denke ich im Gegenteil, weißt du, ich kritisiere Vermögen, ja. Mhm. Und da bin ich, glaube ich, sogar sehr links. Und nichtsdestotrotz denke ich, fuck, Digga, weißt du, so, du guckst trotzdem auf Amazon, so, du verkaufst deine Bücher über Amazon, dann bewerbe ich meine Lesung und mein Buch über Instagram und Facebook und ich bediene im Grunde alle Leute, ja, die ich kritisiere, von denen ich denke, dass das Monopole sind und dass das gefährlich ist und trotzdem spiele ich das Spiel. Und da versuche ich immer mehr herauszufinden, wie kann man sich unabhängig machen, ja.
Ja, ich meine, du hältst dich halt an die Spielregeln sozusagen, um mitspielen zu können. Ne? Also du schwimmst mit dem System, um das System zu bedienen, um da irgendwie stattfinden zu können. Aber ich kann es voll nachvollziehen, deine Gedanken. Ich habe nochmal eine andere Frage und dann würde ich auch gerne weiterkommen zu deinem Unternehmen, was ich super, super interessant finde und was sehr erwähnenswert ist. Aber was hilft Menschen auf der Straße? Weil ich glaube, jeder kennt die Situation, man läuft im Bahnhof vorbei und dann ist ein Obdachloser, der will Geld oder will was auch immer, liegt da und trinkt Bier oder was auch immer. Was hilft den Leuten? Was kann jeder, der das hier gerade hört, tun, um das Leben von Obdachlosen ein Stück weit besser zu machen?
Ja, ich versuche es mal anders anzufangen, sondern ich versuche mal sogar den egoistischen Nutzen vorne wegzustellen, statt das intrinsische Motiv und sag, wenn du das machst, ja, wenn du traust, dich auf andere einzulassen und auf Menschen zuzugehen, auch auf die Schwächsten in der Gesellschaft oder da, wo man Hemmnisse hat oder Besorgnis oder einfach, ja, nicht weiß, wie man reagiert, weil es so weit weg ist, dafür kriegt man immer was zurück. Ja, und das ist viel mehr, glaube ich, als Menschen denken. Ja, da eröffnen sich neue Perspektiven, das erweitert den Horizont, das macht ein anderes Bewusstsein und das alles ist gut für dich und das ist deine Belohnung und ich finde, helfen ist Pflicht, ja, und ich habe das auch irgendwann mal als bewusste Entscheidung getroffen, da sind wir wieder bei bewussten Entscheidungen, die helfen nämlich dementsprechend handeln zu können und ich habe gesagt, wenn ich Not sehe oder Menschen, die nicht selbstständig ihre Würde aufrechterhalten können, dann ich das Gefühl habe, ich kann was tun in der Situation, dann ist es meine Pflicht, zu helfen. Das hilft mir genauso wie atmen. Vielleicht als kleiner Tipp nochmal, in solchen Situationen, wo wieder die Gedanken laut werden und hin und her rasseln und was mache ich und oh, ich fühle mich unangenehm und eingeklemmt und Fremdscham und alles überkommt einen, dreimal tief durchatmen. Ja, und laute Gedanken werden leise. In der Ruhe, da spürt man was und es ist oft so im Körperinneren. Vielleicht ist es das Herz, vielleicht ist es der innere Kompass, aber der zeigt einem dann schon, ich fühle mich schon, ich würde da schon hingehen, ja, und ich glaube, helfen kostet Überwindung und Mut, das wünsche ich uns allen und dann ist es das Wichtigste, ja, aufeinander zuzugehen, miteinander zu reden, aus Fragen werden Antworten, hey, wie geht's dir, ich habe dich hier gesehen, brauchst du was, hey, kalte Nacht, ja, hast du genug Warmes, zum Anziehen. Also ins Gespräch kommen ist, glaube ich, das Wichtigste. Und wenn ich nichts geben kann, materielles oder monetäres, dann sind es nur deine Menschlichkeit, deine Mitmenschlichkeit, die Menschen Hoffnung schenken kann, die der schönste Moment des Tages sein kann, weil da hat jemand mich gesehen, da hat jemand mit mir geredet. Ich werde den ganzen Tag ignoriert, es wird weggeschaut, aber ich bin es noch wert, gesehen zu werden. Ich bin es noch wert, angesprochen zu werden. Ich bin es wert. Und wenn ich sage, man fühlt sich eigentlich immer wertlos, ist das das Schönste, was man machen kann. Ja. Und auch wieder da brauchen wir im Grunde nichts als uns selbst und den Mut.
Okay, vielen Dank. Du hast neben deiner Beruf oder deiner Berufung als Schriftsteller, als Schreiber noch ein Unternehmen gegründet, und zwar Go Banjo. Das ist ein Duschbus für Obdachlose. Wie ist es dazu gekommen?
Der Duschbus für Menschen ohne Obdach ist sehr einfach, wie man sich das vorstellt. Es ist ein Bus, wie man den kennt aus dem öffentlichen Nahverkehr, nur da sind keine Sitzplätze drin. Da sind Badezimmer eingebaut, 3 Stück an der Zahl, voll ausgestattet mit Dusche, mit Waschbecken, mit Toilette, alles, was man braucht für einen Badezimmerdurchgang. Mhm. Und Menschen auf der Straße können zu uns kommen und wir fahren mit diesem Bus seit 5 Jahren an verschiedene Standorte und bringen sanitäre Anlagen damit auf die Straße. Und das war mir wichtig. Ich habe das selber erfahren, wie es ist, immer dreckig zu sein. Und ich habe gemerkt, was das macht mit einem, dass es nicht nur irgendwie äußerlich immer schmutzig sein, sondern auch inneres Befinden, Selbstwertgefühl verlieren, Selbstbewusstsein verlieren. Und deshalb, für mich war es das Schwierigste auf der Straße, mich nicht waschen zu können. Und es gibt da nicht eben mal diese Dusche. Und deshalb wusste ich immer, wenn es mir mal besser geht und ich was tun kann, dann würde ich diese Idee gerne verwirklichen und diesen Duschbus auf die Straßen bringen. Und als dann wirklich auch durch das Buch Türen aufgegangen sind, bin ich losgegangen. Und wir haben heute ja ein paar Mal darüber geredet und es sind ja immer dieselben Mechanismen, ja? Es ist ja immer dieselbe Dynamik. Ja? Alles beginnt bei uns selber. Wir sind die Veränderung. Ich treffe eine Entscheidung. Ich mache das und ab einem gewissen Punkt, weil wir immer ein Teil von etwas sind und im Miteinander kommen Menschen dazu und die helfen dann, unterstützen und plötzlich ist es nicht nur eine Idee, sondern mit anderen drumherum schreibt man einen Businessplan und entscheidet sich dafür, auch ein Unternehmen zu werden, ein gemeinnütziges Unternehmen, was nicht profitorientiert ist, sondern der Allgemeinheit dienen soll. Um nicht nur einen Duschbus zu haben als soziales Projekt, sondern im besten Fall auch irgendwann ein Produkt, ja, und zu zeigen, hey, es gibt Go Banjo Duschgel und der Markt regelt das, ja, aber es ist ja auch Konsumentinnenentscheidung und wenn du dann in den Drogeriemarkt deiner Wahl gehst und da steht ein Go Banjo Duschgel und ein Unilever Duschgel und du sagst, ah, komm, weißt du, das eine Duschgel, das führt dazu, dass andere Menschen duschen können, dann können wir ja gucken, wie in Zukunft man sich entscheidet, ja, und ich glaube, dass uns das schon ein Anliegen war, dahingehend zu denken und Go Banjo ist im Dezember 5 Jahre alt geworden.
Aber gibt es dieses Duschgel schon?
Klar, das gibt es, aber es gibt es momentan nur im Norden, wir versuchen aber zu listen, ich meine, ich habe Dirk Rossmanns Nummer im Handy, aber Dirk ist, glaube ich, für Größeres da. wie nennt man das, den Big Fish? Ist er die dicke Kuh?
Die Cash Cow.
Ja, die Cash Cow, die lasse ich noch auf der Weide stehen für das ganz große Geld. Grüße an dich, Dirk. Ich komme auf dich zu. Und ja, insofern, wir versuchen das beide mitzudenken in unserer Runde haben wir Viva Con Agua als Gesellschafter. Das ist ein Vorbild, ja, und die bauen Brunnen dadurch, dass sie Wasser verkaufen, worüber wir auch nochmal reden können. Die sagen es ja inzwischen auch selber, ne? Man kann am besten Leitungswasser trinken. Aber es ist trotzdem von der Kombination her sehr naheliegend, dass wir Duschbusse betreiben und ein Duschgel haben, mit dem wir uns refinanzieren können, um auch nicht andauernd auf Spenden angewiesen zu werden, weil auch in den letzten Jahren geht das natürlich immer weiter runter.
Und gibt es einen Duschbus oder mehrere?
Wir haben jetzt im Dezember zu unserem 5-jährigen Geburtstag den 2. Bus bekommen. Cool. Wir haben aber noch nicht die volle Finanzierung für den Umbau. Also tatsächlich sind wir gerade am Sammeln, damit der 2. Bus wieder auf die Straße kommen kann. In den 5 Jahren sind 30.000 Gobanio-Duschen angegangen.
Wow.
Ja, und ich glaube ganz sicher, dass das Krasseste an dieser Sache ist, es ist Hilfe zur Selbsthilfe. Ja, weil es bedient ein menschliches Grundbedürfnis, was so wichtig ist. Keiner von uns würde 3 Wochen ungeduscht zu einem Vorstellungsgespräch gehen. Ja. Und wenn, man kann es ja versuchen, ja, oder sich in die Schlange in der Wohnungsbesichtigung anstellen. Mhm. Ja, ich habe mich schon in Grund und Boden geschämt, wenn ich an der Kasse stand, um mir eigentlich Deo zu kaufen mit dem letzten Geld, was ich hatte, aber das war mir so wichtig, lieber irgendwie meinen Geruch zu überdecken, als jetzt zu essen, weil mir natürlich klar ist, Menschen ekeln sich, ja, und die Momente, wo man sauber ist und sich frisch fühlt, ja, dann hat man auch den Mut, ja, und dann kommen Menschen nach Monaten und sagen, hey, ich habe diese Duschen bei euch gebraucht, ich habe einen Job gefunden, ich habe eine Wohnung, danke euch. Ja, und mit so einer Selbstverständlichkeit kann man aber Menschen so wirksam machen, dass sie wieder es auch selbstständig aus ihrer prekären Lage schaffen. Und das ist das Besondere an dem Duschbus.
Und man weiß ja nicht, wer immer alles zuhört hier, aber wäre es möglich, dass sich jetzt jemand meldet und sagt, ich möchte gerne auch einen Duschbus managen, der durch Frankfurt fährt und ihr helft mir dabei oder das läuft unter GoBanjo oder ist sowas möglich, geplant?
Ja, wir sind Open Source, wir teilen unser Know-how, wir machen Wissenstransfer und in Düsseldorf ist, glaube ich, im Dezember der letzte Duschbus an den Start gegangen. In vielen Parlamenten im Land werden Gelder freigemacht, um Duschbusse zu bauen und das finde ich cool.
Toll. Wirklich.
Aber gleichzeitig nicht. Also ich würde heute nie mehr einen Duschbus machen.
Warum?
Weil es systemerhaltend ist. Und es ist natürlich jetzt eine Gefahr, wir wollten nie ein skaliertes Projekt sein. Ja? Wir wollten einen Duschbus in Hamburg und einen in Berlin, um was zu tun, weil es für mich echt, ich wollte Duschen auf die Straße bringen. Ja? Hm. Aber ich wollte jetzt nicht anstoßen. Alter, wir kriegen ja Nachrichten aus New York. In Brooklyn haben die einen Duschbus. Dann steht da in der Zeitung in New York mein Name und Gobanio. Und ich denke so, fuck, Viva Con Agua hat einen Duschbus in Kapstadt gebaut. Ja, danke, Dominik. Ich denke so, was ist denn hier los? Weil es ist natürlich, wir können das nicht machen. Das sind Dinge, die erhalten das System. Und jeder, der was tun will, ja, wir brauchen sozialen Wohnungsbau, wir brauchen bezahlbaren Wohnraum, wir brauchen dahingehend, wir brauchen neue Konzepte fürs Wohnen. Wir werden, wenn wir nicht jetzt schon in einer Krise sind, in eine Wohnkrise schlittern. Ja, Obdachlosigkeit ist nur ein kleiner Teil dieser gesamten Krise. Und da müssen wir strukturell, wir müssen systemisch denken, wir müssen gucken, wie wollen wir eine Strategie entwickeln, dass wir hier in Deutschland alle Wohnraum haben.
Also ihr baut sozusagen gerade die Medizin, aber eigentlich müssen wir die Ursachen bekämpfen.
Es ist ja meistens so. Ja, und deswegen sage ich, das Wichtige und für mich auch noch der Daseinsgrund für Gobanio ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Ja, aber ich bin es auch leid, dass der x-te Verein kommt und noch eine Suppenausgabe macht. Ja, und Winterkleidung ist echt wichtig so, aber es ist jetzt, weißt du, so noch ein Schlafsack. Wie oft denn noch? Wir müssen das doch jetzt mal lösen. Und die Zukunft, du, es gibt Zahlen, es gibt Statistiken, es gibt Schätzungen. Das sind alles nur Prognosen, ist ja eigentlich heiße Luft. Aber ich glaube, wenn wir nicht den Willen dazu haben, den gesamtgesellschaftlichen und politischen Willen, dann werden wir damit Probleme kriegen, die größer sind, als wir uns das vorstellen können.
Du bist auch tätig in einem politischen Gremium, richtig?
Genau, bei der Bundesregierung. Im Bauministerium berate ich. Ich habe am Nationalen Aktionsplan gegen Wohnungslosigkeit mitgewirkt und ich weiß noch, wie vor 5 Jahren Julia Klöckner zu mir kommt vor einer Talkshow und sagt, Herr Bloh, Sie wissen schon, in Deutschland muss niemand obdachlos sein. Das hat mich natürlich gekillt damals. 5 Jahre vorwärts sitze ich mit einer Bauministerin, mit Frau Geiwitz, zusammen und wir halten die Bundespressekonferenz und stellen den Nationalen Aktionsplan vor, der am Vormittag durchs Bundeskabinett gegangen ist und unterzeichnet wurde von Olaf Scholz, in dem es Maßnahmen gibt, um die EU-Resolution, die es gibt, nämlich bis 2030 Obdachlosigkeit zu überwinden, anzugehen, auch auf Rüffel hin aus Brüssel. Also Deutschland hat sich schon verpflichtet, hat sich aber nicht dran gehalten, musste ermahnt werden. Mhm. Und so kam es, dass dann auch das Bauministerium, was ja auch neu geschaffen wurde und sich mit dem Thema Wohnen beschäftigt, auch Obdachlosigkeit in ihrem Haus aufgenommen hat. Jetzt ist der Maßnahmenplan da, es sind gute Sachen, 3 Säulen. Prävention, jeder Mensch, der nicht seine Wohnung verliert, wird nicht wohnungslos. Standards verbessern. Ich habe vorhin gesagt, man verzichtet auf alles, auf Grundrechte, auf Würde und das ist auch in den Unterbringungen so. Es ist nicht menschenwürdig. Es ist kein Ort, der Perspektive schaffen kann. Es sind Überlebensmaßnahmen. Ja, es ist das Minimum, weil man weiß, die Menschen haben noch weniger. Und das Dritte ist das Bündnis für sozialen Wohnungsbau. Und jetzt haben wir bald eine Bundestagswahl. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wer als nächstes da den Posten besetzen wird. Und dann gucken wir, ob der Plan geschreddert wird, weil das nicht von Interesse ist. Hm. Oder ob der am Leben bleibt. Aber ich glaube eben genau für Dinge wie Wohnen, Bildung, Gesundheit müssen wir anfangen, überparteilich zu denken, langfristig. Das kann nicht sein, dass wir es nur von Legislaturperiode bis zur nächsten und ja jetzt in dem Fall nicht mal bis zur nächsten schaffen, irgendwelche Dinge auf den Weg zu bringen, die dann wieder abgeschafft werden, weil jemand denkt, er weiß es besser. Ja, das sind so wichtige Dinge in der langfristigen Zukunft, dass ich glaube, wir da überparteilich zusammen eine Strategie entwickeln müssten.
Also mein Angebot, was ich in Hamburg gemacht habe, steht auf jeden Fall, dass ich da mal mit Lego Serious Play vorbeikomme.
Ich habe es mir angeguckt, ja, ist auch ein richtig geiles System. Ja, in der Tat, seitdem die Krise ist und die Ampel aus, hört man auch nichts. Ne? Es ist natürlich so. Und darum bin ich jetzt auch sehr gespannt auf die Wahl.
Ja, wir werden sehen. Aber bist du grundsätzlich zuversichtlich und zufrieden mit diesem Programm, was ihr da aufgestellt habt?
Ja, es ist immer verbesserungswürdig, es ist immer ein Kompromiss. Man muss sich das ja auch so vorstellen, auf Bundesebene in Berlin, da gehen Dinge, die man in einem Ministerium macht, durch alle Ministerien durch. Mhm. Jeder schreibt da was rein, dann kriegst du es nochmal, dann schreibst du es fertig, dann geht's in die Kabinettssitzung.
Und dann müssen die Häuser ja auch noch gebaut werden oder die Wohnung. Also
zum Beispiel, ja, da haben wir eine ambitionierte Zahl mit 400.000 Wohnungen, die wir schaffen wollten. Ist alles gerade einfach natürlich nicht drin. Mhm. Aber für mich ist halt noch wichtiger, haben wir den Willen. Mhm. Ja, und ich sehe das schon wieder, ich bin enttäuscht von diesem Wahlkampf. So, ich denke mir, wo sind die Gespräche über, was mit der Rente? Wieso redet niemand über, was ist damit? Wie viele Obdachlose gibt es, wenn wir keine stabile Rente haben in 30 Jahren? Mhm. Das sind ja Fragen, mit denen ich mich über Obdachlosigkeit beschäftige, wenn wir nicht eine langfristige Strategie entwickeln, um all die Möglichkeiten, was ist mit KI und der Arbeitswelt? Ja, was ist mit den steigenden Mieten? So, und deshalb, ich glaube, es ist ein komplexes, großes Thema und es lohnt sich, sich jetzt über die Dinge Gedanken zu machen und Lösungen zu finden, statt weiter so auf, das ist ja immer nur so ein Klecks, ja, man reagiert nicht, aber man agiert nicht.
Glaubst du denn daran, also ich stelle allen Gästen immer am Ende die gleiche Frage, nämlich kann es eine Welt geben, in der jeder gern zur Arbeit geht? Aber da wir heute uns dem Thema ein bisschen anders genähert haben, möchte ich die Frage ein bisschen umstellen. Glaubst du denn daran, dass es eine Welt geben kann, in der es keine Obdachlosen mehr gibt?
Nein, ist ja auch unmöglich. Ist ein dynamisches Problem mit vielerlei Einflüsse. Das kann Krieg sein, das kann Klima sein. Das sind unvorhersehende Ereignisse und Schicksale, die eintreffen, die dazu führen, dass Menschen kein Dach über dem Kopf haben. Insofern kann man nur sich real darauf einstellen und gucken, was ist denn das Beste, was wir tun können, damit wir nicht hier am Ende Zustände haben, von denen ich eine Ahnung habe, die ich auch beschreiben kann, aber die ich gar nicht beschreiben will, weil ich würde mich sonst eher lieber freuen, dass wir Menschen aufwachen. Ja, und wir sprechen heute an dem Tag, an dem ganz Deutschland wieder mal aufgewacht scheint, zu sein scheint in seinem Koma und plötzlich denkt, ach, Friedrich Merz ist ja ganz schön komischer Kauz. Weißt du, das habe ich schon vor ein paar Jahren gewusst, als Dirk Rossmann mir beim Frühstück erzählt, wie Friedrich Merz ist, habe ich es noch mehr gedacht. Freunde lassen sich grüßen. Hey, wir können nicht immer zu spät dann irgendwie aufwachen. Wir müssen das jetzt checken und jetzt aktiv werden.
Aber glaubst du, dass die Zukunft eher in die positive Richtung geht oder eher in die negative? Oder machst du es so sehr abhängig von den Neuwahlen und der Politik?
Man kann die Zukunft nicht vorhersagen und ich gehöre einfach nicht zu diesen Menschen, die dieses Glaskugel und ich kann dir sagen, ja, da gibt es ja Leute, die machen das, dass die rechnen meine Rente jetzt aus, wo ich mir denke, wollt ihr mich verarschen? Weißt du, so Prognosen. Ja. Ich kann jetzt was tun. Jetzt ist die Zeit zu handeln, jetzt ist die Zeit aktiv zu sein. Ich kann mit allem, was ich tue, meine Umwelt und mein Umfeld beeinflussen. Ich kann mich verändern und bei mir beginnt die Veränderung. Ich muss nicht in diese geokomplexe Welt eintauchen. Ich muss nicht nach Berlin gucken. Hey, ich kann jetzt mich verändern und damit wird sich ganz viel verändern. Und ich glaube, wir müssen Mehrheiten schaffen. Das Ich stärkt das Wir und das ist die Gesellschaft, hat ein sehr guter Freund von mir geschrieben, Michael Trautmann. Schöne Grüße. Und insofern, ich bin optimistisch. Ich glaube, wir können hier immer noch alles zum Guten wenden in Deutschland, in Europa und im besten Fall auf der Welt. Wir müssen unseren Beitrag dazu leisten, im Kleinsten beginnt es.
Danke dir. Ich finde, das war ein wunderbares Schlusswort und ein Aufruf. Ich hoffe, dass ihr alle da draußen, die ihr diese Folge gehört habt, genauso nachdenklich, aber auch irgendwie ein bisschen beseelt und zuversichtlich hier rausgeht und dass ihr in eurem kleinen Kreis vielleicht was macht und was ändert und darüber mal nachdenkt, Teil der Lösung zu sein. Vielen Dank dir, Dominik. Es war mir eine Riesenfreude. Und da würde ich sagen, wir hören uns bei nächster Gelegenheit.
Aber hallo, vielen Dank. Lass das Outro knacken.
Ciao.